2020. Ich habe euch ein vollgerütteltes Mass mitgebracht. Sind ihr gespannt?
Ja.
Wir machen eine Reise dorthin, wo Wasser aus dem Fels gekommen ist. Damals. In dem Land, wo die Semiten und Hebräer gelebt haben. Wir werden mal schauen, was die eigentlich unter Bund verstanden haben damals. Ich halte euch nun die Predigt in der deutschen Sprache. Auch aus Rücksicht auf Gäste, die uns auf der Homepage besuchen. Was wissen denn wir, ob nicht eine Frau aus Alaska, eine Deutsche, bei uns mal reinhört? Heute feiern wir im Anschluss an die Predigt das Abendmahl. Es ist unser Bundesmahl mit Jesus. Das wurde mir zum Anlass, mein ursprüngliches Thema anzupassen. Heute will ich darüber reden, was in der Bibel ein Bund bedeutet. Ist ein biblischer Bund vergleichbar mit einem modernen Vertrag? In unserer Zeit hat höchstens die christliche Eheschließung, also der Ehebund, diesen ursprünglich semitischen Bundescharakter. Der Bund wird in inniger Zuneigung aus Liebe geschlossen. Als Zeichen steckt man sich einen Ring auf den Finger. Mann und Frau geloben sich Liebe und Treue in guten wie in bösen Zeiten, bis der Tod uns scheidet. Ein Vertrag im modernen Sinn entspricht in keiner Weise einem solchen hebräischen biblischen Bund. Für Verträge braucht es keine Liebe. Eher das Interesse an der Sicherung von Geschäften. Verträge können geändert werden und sie sind kündbar, oft auch mit Rückgabebestimmung. Das Ziel dieser Predigt, ein tieferes Verständnis für das Bundesdenken in der Bibel, Erkennen der Bundeszeichen im Abendmahl und verstehen, was es bedeutet, ein Teilhaber im Bund mit Jesus zu sein. Das Thema würde ein Tagesseminar füllen. Ich kann also nicht alles in 30 Minuten sagen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir und ich preise dich für deine Weisheit und für deine Liebe zu uns Menschen. Deinen Sohn hast du uns gegeben, damit jeder, der ihm glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Amen. Ich stelle mich jetzt da ein bisschen auf die Seite. Die Schriftlesung aus Jeremia 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Das soll der Bund sein, den ich mit Israel schließen will, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Aus Johannes 6 sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und Hebräer 9 sagt uns, Jesus Christus ist nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns seine ewige Erlösung erworben. Brot und Blut, das sind Bundeszeichen. Was ist nun so ein Bund? Und was sind seine Merkmale? Bundesschlüsse regelten damals das Zusammenleben von Sippen, Stämmen und Völkern. Die Menschen identifizierten sich über die Zugehörigkeit zum Stamm und zum Volk. Es herrschten Ruhesitten unter den Völkern. Freunde zu haben war wie eine Lebensversicherung. Feinde waren eine ständige Lebensbedrohung. Auch Gott hat seine Beziehung zu den Menschen in einem Bund geregelt, den ersten am Sinai mit Moses. Dieser Bund regelte auch das Zusammenleben des Volkes im Alltag. Und die Regeln waren viel besser als bei den anderen Völkern. Das Einhalten der Regeln entschied aber dennoch über Tod oder Leben. Dieses Bundesdenken ist in der Bibel wie eine Matrix. Man findet es überall, wie ein Strickmuster, ein Fundament, auf dem die ganze biblische Botschaft ruht. Erstens, wir wollen 8 semitische Bundesmerkmale und Zeremonien kennenlernen. Moment. Und zwar, wie sie damals bei den Semiten und Hebräern üblich waren, das geht bis 2000 vor Christus zurück. Zweitens schauen wir parallel, wo wir die Bundeszeichen im Alten und im Neuen Testament finden. Und dann beleuchten wir aus diesem Verständnis die Bundeszeichen im Abendmahl. So, die Folie zeigt nun, wer diese Semiten waren. Von Noah über Sem bis Abraham zu den Söhnen Jakobs. Abraham war der 9. nach Sem, die 12 Söhne Jakobs, war die 12. Generation nach Sem. Daneben gab es die große Völkerschaft von Aram, die Aramäer. Es gab der Bruder von Peleg dort, Joktan, auch sehr viele Völker, semitische Völker. Und es gab von Lot, von diesem Neffen von Abraham, dann die Moabiter und Ammoniter. Aber woher kommen denn die Hebräer? Die Hebräer, die kommen von dem dritten Mann nach Sem, der da Heber heißt. Eine sehr unglückliche Übertragung des hebräischen Namens. Eigentlich heißt er besser Eber. Dieser Eber, von dem kommen eben Hebräer und Hebräisch. Man würde besser sagen Eber. Der Name kommt vom hebräischen Stammwort Avar. Und das heißt hinübergehen. Auch Abraham ging hinüber. Von Haran über den Euphrat nach Kanaan. Auch die hebräische Sprache heißt in Israel Ifrit, nach Ifri eben. Deutsch ist Germanit, Englisch Anglit und so weiter. Also wir haben viele Stämme und Völker bei den Semiten, aber Gott schloss nur mit Abraham einen Bund und machte ihn zum Vater, zum Stammvater Israels und zum Vater des Glaubens. Denn sein Vater Terach und sein Bruder Nahor, die dienten anderen Göttern. Die Bibel berichtet uns viel über Bundesschließungen. Im neuen Bund zwischen Gott und den Menschen finden wir Bundeszeichen im Kreuz und Blut Jesu. Dann schauen wir mal, was die da gemacht haben, die Semiten. Als erstes haben wir so ein Ablegen des Mantels und des Gewandes. Zu Beginn standen sich zwei Hebräer gegenüber. Sie legten Mäntel und Teile des Gewandes ab und tauschten sie. Der Mantel repräsentiert Macht, Amt und Ehre seines Trägers. Damit sagten sie: Ich gebe dir alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was du hast. Was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, ist mein. Solche Bundesworte redete auch Ruth, die Moabiterin, zu ihrer Schwiegermutter Naomi. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. So wurde Ruth die Urgroßmutter von David. Bundeszeichen, Mantel und Worte der Treue. Haben wir das auch im Neuen Testament? Ja, in Matthäus 27, da lesen wir: Da nahmen die Soldaten Jesus, zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an. Sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt. Sie gaben ihm einen Rohrstab in seine rechte Hand und verspotteten ihn. Gegrüßt seist du, König der Juden. Und sie zogen ihm den Mantel wieder aus, zogen ihm seine Kleider an, führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ich lege jetzt auch meinen Mantel ab am Kreuz. Es bedeutet mein irdisches, sündiges Leben. Ich lege es Jesus zu Füßen und ich empfange sein Kleid. Neues, ewiges Leben.
Halleluja!
So. Jesus zu Füßen. Jesus legte vor seiner Kreuzigung also diesen von den Soldaten gespielten Purpurmantel, den Königsmantel, ab. Aber das Zeichen ist ein echtes Bundeszeichen für die, die glauben. Es ist der Mantel des Königs. In Philipper 2, da steht geschrieben, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Kreuz. Er entäußerte sich selbst, wird in der Theologie als die Kenosis Christi bezeichnet. Griechisch Kenosis. Es bedeutet sich selbst völlig entleeren. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ja, es geht noch weiter beim Tausch von Gewand und Mantel. Da hat man auch Waffen getauscht und die Waffen waren in einem Gurt. Es bedeutet, deine Kämpfe sind meine Kämpfe. Mein Leben steht für dein Leben. Wir halten Treue bis in den Tod. Einen solchen Bund hat Jonathan mit David geschlossen, ein Freundschafts- und Treuebund. 1. Samuel 18. Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Kleider, sein Schwert, sein Bogen und seinen Gürtel. Bundeszeichen sind Rock, Gewand, Gürtel, Waffen. Das Bundeszeichen, Kleid und Waffen im Neuen Testament. Ja, es ist das Gewand unseres natürlichen Lebens ohne Gott und unser Unvermögen, heilig und rein vor ihm zu stehen. In diesem Zustand sind wir auch schutzlos gegenüber der Finsternis. Jesus tauscht mit uns dieses traurige Gewand, wenn wir in seinen Bund eintreten. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen, in Matthäus 8. Wir bekommen das Kleid des Glaubens und die Waffen des Geistes von Jesus. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Jesus rüstet uns mit den Waffen des Geistes, mit denen wir der Finsternis widerstehen, überwinden und das Feld behalten können. Wir lesen das in Epheser 6, umgürtet mit Wahrheit, gestiefelt als Bote des Evangeliums, geschützt mit dem Schild des Glaubens, der alle feurigen Pfeile löscht, gepanzert an der Brust mit Gerechtigkeit, den Helm des Heils auf unserem Haupt, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Jetzt kommt ein ganz intensiver Punkt. Es ist das Opfertier und sein Blut. Die Semiten damals, die Hebräer, je nach Anlass nahmen sie ein Stier, eine Kuh, Rind, Lamm, Ziege oder Tauben. Sie nahmen ein makelloses Opfertier. Es wurde geschlachtet, in zwei Hälften geteilt, diese einander gegenübergelegt. Das Blut wurde zwischen den Opferhälften hineingeschüttet. Dann gingen sie durch die Opferhälften hindurch und auch um das Opfer herum. Diese Feier ist ein Schwur beim Opfer und seinem Blut, wie ein Vertrag mit Siegel. Dieses Durchschreiten von Opferhälften hat eine tiefe Bedeutung, die nicht mit ein paar Worten erklärt werden kann. Es ist unserer Kultur völlig fremd. Aber der Hebräerbrief im Neuen Testament, der bringt uns da mehr Licht zu diesem Vorgang. Im Alten Testament finden wir Opfer und Blut in diesem ersten Bund Gottes mit Abraham in 1. Mose 15. Gott sprach zu ihm: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Die waren nämlich zwei. Ja? Das Bundeszeichen, das geteilte Opfer. Und dann das erste Passa in Ägypten, in der Nacht vor dem Auszug, 2. Mose 2. Ihr sollt aber ein Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier und ein Jahr alt. Sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Bundeszeichen, das Blut am Holz. Über das Blut sagt Gott zu Mose Folgendes: Des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entzündet werdet. Denn das Blut wirkt Entzündung, weil das Leben in ihm ist. Das Blut wird auch im Neuen Bund erwähnt. In Hebräer 9, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Noch ein kurzes Wort zur Blutsbruderschaft, das da bei den Semiten auch vorkam. Die schnitten sich für die Blutsbruderschaft einen Schnitt in die Handfläche. Das ist blutet natürlich. Dann legten sie die Hände aneinander und so vermischten sie ihr Blut zusammen. Dabei schworen sie einander Treue und Beistand auf Lebzeit. Das Zeichen des Bundes ist dann das bleibende Narbenmal an der Hand. Also, nochmals das Zeichen: Holz, Blut, Wasser im Alten Testament. Das Volk Israel in Ägypten war durch das Blut des ersten Passahlammes am Holz der Türpfosten geschützt vor dem Todesengel, der in der Nacht alle Erstgeburt der Ägypter schlug. Und auf dem Weg in das verheißene Land entkamen sie der Verfolgung durch die Ägypter durch das Wasser des geteilten Meeres. Also Holz, Blut und Wasser. Zum Vergleich im Neuen Bund: Johannes der Täufer sieht Jesus kommen und spricht: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und als Jesus am Holz des Kreuzes starb, da vergoss er sein Blut an diesem Holz. Und als er gestorben war, nahm ein Soldat einen Speer, öffnete seine Seite, da ging Blut und Wasser heraus. Als Jesus am Kreuz starb, da zerriss der Vorhang im Tempel in zwei Teile, von oben an bis unten aus. Auch hier haben wir Holz, Blut und Wasser als Zeichen. Und der geteilte Vorhang im Tempel. Schwierig. Aber der Hebräerbrief sagt uns in den Kapiteln 6 bis 10 viel darüber und er zeigt uns Jesus als der hohe Priester in diesem neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Wie verheißen im Jeremia 31. Durch sein Blut haben wir Eingang in das Heiligtum. Er hat diesen Eingang eröffnet als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist sein Fleisch. Beachtet hier auch die Worte Jesu im Evangelium. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird selig werden, in Johannes 10. Jesus hat im Abendmahl das Brot in zwei Hälften gebrochen, so wie nachher der Vorhang in zwei Hälften gerissen ist. Sie hatten damals solche Brote. Jesus hat es gebrochen. Man gab ein Teil links, das andere rechts herum. Und alle haben davon gegessen. Im Tempel riss der Vorhang in zwei Teile. Der Zugang in die Gegenwart Gottes wurde frei gemacht. Jesus hat an seinem Kreuz, da er starb, gerufen: Es ist vollbracht. Damit hat er neue Fakten im Himmel und auf Erden geschaffen. Ich lese jetzt euch hier eine Aktennotiz aus dem Talmud. Dieses Papier heißt Traktat Yoma 39b. Der Talmud, das sind rabbinische Lehren und Notizen über wichtige Ereignisse im Judentum. Zur Zeit des Tempels in Jerusalem ging der Hohepriester einmal im Jahr mit dem Blut des Passahlamms in das Allerheiligste hinter den Vorhang. Er sprengte mit dem Finger das Blut auf den Altar, damit die nationalen Sünden des Volkes für ein weiteres Jahr zugedeckt wurden. 3. Mose 17. Er wartete am Ende des Tages im Heiligtum auf die wundersame Genehmigung Gottes, die ihm die Annahme des Sühnopfers für das Volk Israel anzeigte. Der Talmud sagt, es habe dafür einen roten Streifen Stoff im Tempel gegeben. Durch die Hand Gottes wechselte dieser Stoff seine rote Farbe und wurde weiß. Dies war das Zeichen für den Priester, dass Gott das Opfer angenommen hat. Die Weisen schreiben, der Stoffstreifen habe 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, das ist also um 32 nach Christus, aufgehört, am Versöhnungstag weiß zu werden. Und dieser erschreckende Umstand hat große Sorge und Panik unter den Priestern ausgelöst. Wer nun Mühe hat mit solchen außerbiblischen jüdischen Geschichten, der darf sie auch wieder vergessen. Aber lies doch einfach, was in deiner Bibel steht, in Jesaja 1,18. So kommt denn, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie weiße Wolle werden. Das sind die Zeichen aus Jesaja 1,18. Deine Sünden, rot wie Blut, werden weiß bei ihm. Indem Jesus die Forderungen des Gesetzes im Alten Bund erfüllt hat, wurde auch die levitische Priesterschaft beendet. Jesus ist der Hohepriester im Neuen Bund und er kommt von Juda. Damit ist also das Priesteramt von Levi zu Juda hinübergegangen, in die geistliche Erblinie von David. In der Lesung Jeremia 31 am Anfang haben wir gehört, dass Gott den neuen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda schließen will. Und Jakob, bevor er starb, er hat es in seinem Segen an Juda bereits prophetisch vorausgesagt, bevor sie ausgezogen sind. Ich lese das gekürzt aus 1. Mose 49. Juda, du bist es, Dich werden deine Brüder preisen. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen. Ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Wir sehen hier ganz klar die Zeichen des Messias, schon im Jakobssegen an Juda. Das Zepter, das ist das Königstum, der Stab des Herrschers, der steht für den Herrn der Heerscharen. Das Füllen der Eselin hat auf seinem Rücken das Lamm Gottes nach Jerusalem hineingetragen, wo er geopfert wurde. Das Kleid in Wein, den Mantel in Traubenblut waschen, das ist das königliche Priestertum Jesu im neuen Bund. Und jetzt gehen wir weiter zu den semitischen Merkmalen. Wir haben nochmals diese Narben, die wir bei der Blutsbruderschaft schon gesehen haben. Jetzt habe ich da etwas. Jetzt ist mir da etwas heruntergefallen. Entschuldigung. Es geht gleich weiter. Acht, neun, zehn. Nein, ich finde es nicht. Also diese Narben, die Semiten haben geschaut, dass diese Narbe dann möglichst lange hält, damit das Zeichen sichtbar ist. Und wir haben dieses Zeichen auch wieder bei Thomas gesehen. Er sagte, wenn ich nicht die Nägel male an seinen Händen sehe und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und dann, diese Narben, diese Zeichen, sie zeigen die Glaubwürdigkeit Jesu. Für Thomas war es dieses Zertifikat. Ne? Es war das Zertifikat der Glaubwürdigkeit für Jesus. Jetzt wird es ein bisschen peinlich, weil ich einfach einen Zettel nicht finde. Ne? Hier habe ich es. Der Austausch der Namen ist ein weiteres Zeichen. Die Semiten haben die Namen getauscht oder gegenseitig ergänzt. Historisch ist da wenig zu finden. Man müsste tiefer graben in der Literatur, aber es gibt sehr viele Beispiele, auch im Alten Testament. Gott sprach zu Abraham, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Abraham und Sarai bekamen die hebräischen Buchstaben, Hey, aus dem Gottesnamen Yahweh, in ihre Namen eingepflanzt. Der Heiligkeit des Bundes und der Würde ihrer Berufung entsprechend. Und zu Jakob sprach der Herr nach dem Zweikampf in der Nacht, du heißt Jakob, du sollst aber nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Auch im Königreich Jesu wird es neue Namen geben. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes und meinen Namen den neuen. Offenbarung 3. und das Bekennen der Namen im Himmelreich. Matthäus 10. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Offenbarung 3,5. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen heiligen Engeln. Vielleicht ist dies dein neuer Name, den Jesus, dein Hohepriester, vor dem Vater bestätigen wird. Dann die Bundesbedingungen in so einem Bund. Die waren natürlich sehr verschieden. Aber ein Bund war auf Lebzeit verbindlich. Er konnte nicht aufgelöst werden. Und das Brechen des Bundes wurde meist unter einen Fluch gestellt. Dazu hat man Gott oder Götter angerufen als Zeugen. Beispiele für Segen und Fluch finden wir auch im Bund am Sinai. Gott legte dem Volk ausführlich Segen und Fluch des Bundes vor. Und er sprach: Ich nehme Himmel und Erde heute zu Zeugen über euch. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Das ist das Achte. Wenn man die Zeremonien alle durchgeführt hat, dann feiert man zusammen ein Bundesmahl. Als Abschluss von Bundeszeremonien feierte man ein fröhliches Fest zusammen. Man tischte das Beste auf und einer reichte dem anderen Brot und Wein. Wir sehen solches auch in 1. Mose 14, wo Abraham zurückgekommen war vom Kampf gegen diese räuberischen Könige. Sie haben seinen Lot und all die Habe mitgenommen. Sie haben die ganzen Einwohner von Sodom mitgenommen. Und Abraham hat alles zurückgebracht. Und da kam der Melchisedek, der König von Salem, dem Abraham entgegen und trug ihm Brot und Wein heraus. Und Melchisedek war ein Priester Gottes des Höchsten. Er hatte weder Mutter noch Vater, weder Geburtstag noch Todestag. Melchisedek, das heißt König der Gerechtigkeit. Ich höre den Namen Jesu da drin. Und König von Salem, König des Friedens. Friedefürst, ewig Vater. Wir kennen das Lied. Im Neuen Testament haben wir das besondere Passa im Obergemach, das wir von der Feier des Abendmahls gut kennen. Mit dem gebrochenen Brot und mit dem Kelch als Zeichen für das Blut Jesu, das vergossen wird, für die Sünden von vielen. Nun, wir haben gehört, der alte Bund und der neue Bund, das levitische Priestertum und das Priestertum Jesu als hoher Priester. Es gibt hier gewaltige Unterschiede. Im alten Bund gehört man durch Geburt ins Volk Israel dazu. Im neuen Bund, da soll man von Neuem geboren werden. Nikodemus hatte da eine Frage an den Herrn. Dort sehen wir Gesetz auf Steintafeln und hier das Gesetz ins Herz geschrieben. Wie gesagt in Jeremia 31, der Herr will es in unser Herz und in unser Sinn schreiben. Dort Tieropfer mit irdischem Blut und hier das einmalige sündlose Opfer Jesu mit heiligem Blut, ewig gültig. Da Leviten, Menschen, irdisch und auch vergänglich. Und hier im neuen Bund Jesus als Hohepriester, der König von Juda, vom Himmel her heilig, unvergänglich. Der Geist auf Einzelpersonen für Ämter und Dienste Und im neuen Bund, der Heilige Geist kommt auf alle Gläubigen. Nach Joel 3, auf Mägde und Knechte, auf Söhne und Töchter, auf Väter und Mütter. Es gibt keinen Unterschied mehr in der Hierarchie. Die Verheißung einer irdischen Heimat und die Verheißung einer ewigen himmlischen Heimat. Gott wohnt im Tempel bei den Menschen in Jerusalem und im neuen Bund wohnt Jesus selbst in uns. Nun, diese Bundeszugehörigkeit im Blut Jesu, da gehört niemand automatisch dazu. Nicht durch Beitritt zu einer bestimmten Kirche oder Gemeinschaft, nicht durch das Aufwachsen in einem gläubigen Elternhaus, wobei das Haus ja selber nicht glaubt, oder? Ihr wisst, was gemeint ist. Wir gehören auch nicht dazu durch Einhalten bestimmter religiöser Regeln, wie Gottesdienstbesuch, nicht einmal durch die Teilnahme am Abendmahl, wenn dabei nicht der persönliche Glauben im eigenen Herzen da ist. Und wir sollten auch die Bundesbestimmungen Gottes kennen. Jeder Mann und jede Frau muss sich selber persönlich für das Leben im Bund mit Jesus entscheiden. Und dann wird Jesus deinen himmlischen Account im Buch des Lebens eröffnen. Und Gott wird diesen Account durch den Heiligen Geist autorisieren. Es ist gut und richtig, vor einer Entscheidung zum Bund mit Jesus zu gehören, auch zu lernen, was der Glaube und die Nachfolge Jesu für dein Leben bedeutet. Wenn du von der Liebe Gottes und seinem Weg der Erlösung für dich überzeugt bist, dann zögere dich nicht, dich zu entscheiden. Ich weiß, ich denke, alle hier haben die Entscheidung getroffen. Aber wer dazu ein Gespräch braucht, wer da reden möchte über seine Entscheidung, der suche doch dieses Gespräch in der Gemeinde mit einer Person deines Vertrauens. Wir leben heute in einer stark digitalisierten Welt. Das färbt auch auf unsere Sprache ab. Ich habe vorher vom Account gesprochen. Der Bund mit Jesus, der ist aber nicht, das ist keine App, die du auf dein Handy herunterladen kannst. Der Bund muss in dein Herz und in dein Sinn geschrieben werden, wie es Jeremia 31 sagt. Dieser Bund ist auch nicht auf Facebook zu finden. Das Facebook, das ist auch bald mal ein Fakebook. Du musst schon das Book of Life abholen. Es ist das Buch des Lebens im Himmel. Der Bund mit Jesus ist nicht bei Microsoft oder Apple gehostet, sondern beim Lord of Hosts. Es ist der Herr der Heerscharen. Beim Herrn der Heerscharen. Aber vielleicht hilft uns dieser digitale Slang hier doch ein wenig, auch die biblische Botschaft in unserer Zeit wieder besser auf die Reihe zu kriegen. Diese Bundesbedingungen mit Jesus, in dieser App-Sprache, akzeptiere Gottes Urteil über deine Person und deinen Stand vor ihm. Akzeptiere Gottes Weg der Erlösung in Jesus Christus, seinem Sohn. Es gibt keinen anderen Namen, in dem du gerettet wirst. Akzeptiere deinen Teil der Verpflichtungen als Bundespartner und lebe hinfort nicht mehr dir selbst, sondern Christus. Du musst diese AGB Gottes doch aber selber lesen und du musst zustimmen. Es sind die allgemeinen Bundesbestimmungen in der Heiligen Schrift. Und wenn du sie nicht liest und sagst, ja, ja, ist schon gut, dann wird dir Gott ein Dialogfeld öffnen und sagen, du musst sie schon selber lesen. Du hast noch nicht gelesen. Du musst auch das Kleingedruckte noch lesen. Und dann, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, kann es doch segensreich sein, dich am Anfang eines neuen Jahres wieder einmal auf dein Bundesversprechen an Jesus zu besinnen, deinen Account im Bund mit ihm zu überprüfen und wenn nötig, deine Daten mit Jesus zu aktualisieren und neu zu bestätigen. Da wirst du auch den Segen empfangen aus diesem Bund mit dem Herrn. Du wirst die Gotteskindschaft haben, weil du an seinen Namen glaubst. Jesus steht da vor der Tür und er klopft an und wenn du ihm auftust, wird er zu dir hineinkommen, in deinen Geist, in deine Persönlichkeit hinein und dort auch das Mahl mit dir halten. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Aber das wurde geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und wenn das alles klar ist, dann setze dein grünes Häklein da rein bei Jesus und entscheide dich, heute ein Bundespartner des Erlösers zu sein. Und wenn du es bist, dann bestätige es neu, dass du es sein willst, auch für das neue Jahr. Und wenn das Shofar geblasen hat, werden wir zum Abendmahl kommen. Oder gibt es noch ein Lied vorher? Abstellen.
Jesus.